In einem alten Spiritual aus den Vereinigten Staaten wird eine Weise angestimmt, die einlädt zum Mitsingen und Mitschnippen. Rock my soul in the bosom of Abraham. Wiege meine Seele im Schoß Abrahams. So haben es damals die Sklavenarbeiter auf den Feldern der Südstaaten gesungen, in den Häusern, in ihren Gottesdiensten, ausgedrückt mit ihrer tiefen, tiefen Sehnsucht angesichts unsäglichen Leides, eines Tages im Schoß Abrahams aufgehoben zu sein, geborgen zu sein. Und auch in Deutsch gibt es eine Formulierung in unserer Sprache, wo es heißt, da bist du sicher wie in Abrahams Schoß. Dieser Schoß Abrahams hat sozusagen eine große Bedeutung gewonnen durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch. Wo kommt es eigentlich her, diese Bedeutung? Die Bedeutung, dort sicher zu sein, geborgen zu sein, als ein Ort, nach dem man sich sehnt, im Gegensatz zu der Not und dem Elend, in dem man steht und an dem man leidet. Rock my soul in the bosom of Abraham. Dieses Lied, dieses Spiritual, wurde von vielen Sängern interpretiert. Namhafte Größen haben sich daran sozusagen probiert. Rock my soul in the bosom of Abraham. Die Geschichte, die diese Formulierung geliefert hat, findet sich im Neuen Testament im Evangelium von Lukas Kapitel 16. Ich will uns diese Verse nach der neuen Genfer Übersetzung lesen und mitnehmen in das, was in dieser Geschichte an Hintergrund ausgesagt wird über diesen Ort, den Schoß Abrahams. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Frieden. Und vor seinem Haus lag ein Armer, er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was die Menschen bei den Gelagen der Reichen unter die Tische warfen. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich nun litt er große Qualen. Und als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus herunter. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater Abraham, rief der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Diese Geschichte von Lazarus und dem Reichen findet sich nur im Lukasevangelium. Es ist keine Geschichte, wo wir sagen könnten, sie hat so stattgefunden. Bemerkenswert ist, dass in allen Beispielgeschichten Jesu diese Geschichte eine Person hat mit Namen. Lazarus heißt übersetzt, Gott hilft. Der Reiche, der hier beschrieben wird, war jemand, der in Saus und Braus leben konnte, selbstbestimmt. Er gab Gelage, er gab Feste, er ließ es sich gut gehen. Und in der damaligen Zeit war es üblich, dass man, wenn man zu Tisch lag, die Hände sich wusch, so wie wir heute angehalten sind, sozusagen in Corona-Zeiten, uns die Hände zu waschen und sie ordentlich abzutrocknen. Man trocknete damals die Hände bei Tisch, wenn man gegessen hatte und mit den Fingern in der Speise war, mit Brotfladen ab, die man zusammenklumpte und dann unter den Tisch fallen ließ. Lazarus wird beschrieben als ein Krüppel, der seinen Bettelplatz an der Pforte am Eingang zu dem Gehöft des Reichen hatte. Dort saß er. Er war krank, konnte sich nicht schnell bewegen. Er hatte Hunger. Gerne, sein Blick hat es wohl zugelassen, hätte er sich von dem, was unter dem Tisch weggeworfen wurde, in lauter Überfluss und Luxus, er hätte sich gerne davon ernährt. Er wäre davon gerne satt geworden. Aber es waren nur Hunde, streunende Hunde in der Gegend, die seine eiternden Wunden leckten. Ein Bild des Elends. Keiner hat gerne hingeschaut. Und in unserer Geschichte ist es nun so, dass beide sterben. Zur Überraschung der Zuhörer muss man sagen, man hatte nicht erwartet, dass der arme Krüppel plötzlich in den Himmel kommt. An die Ehrenseite oder in den Schoß Abrahams. Das war in der damaligen Zeit der Ehrenplatz im Himmel schlechthin. Und der Krüppel, dieser vereiterte, arme Mensch, dieser Lazarus, nun dort. Die Zuhörer zogen die Augenbrauen hoch und staunten nicht schlecht. Der Reiche dagegen, landete aufgrund seiner Lebensweise in dem, was wir Hades nennen oder der Bereich, der von Gott trennt. Dort sitzt er in einer heißen Feuersglut und leidet. Sein Leid ist so groß, dass er hinüberruft, als er entdeckt, wo Lazarus ist, den er offensichtlich kannte. Er ruft herüber zu Abraham und bittet ihn, er möge doch Lazarus schicken mit einer sozusagen benetzten Hand, einen Tropfen Wasser auf seine trockene Zunge legen. Vater Abraham. Der Anruf an Vater Abraham macht deutlich, dass er hineingehört als Reicher in das Volk Gottes, dass er hineingehört zu dem Volk, das zu Abraham sich zählt, dass er hineingehört in den Strom des Segens von Abraham. Aber der Ort, an dem er sich findet, ist der Ort, der ihn von den Segnungen im Himmel trennt. Es ist eine Seite und die Hölle, so würden wir heute wahrscheinlich sagen. Und er ruft zu Vater Abraham, er möge ihm begegnen, er möge ihm Linderung schenken. Aber Vater Abraham antwortet, dass er das nicht kann, dass das nicht geht. Keiner kann und wird von der einen Seite auf die andere Seite hinüberwechseln. Es ist eine Endgültigkeit in dieser Szenerie. Lazarus kann nicht geschickt werden und kann auch nicht angefordert werden. Und die zweite Bitte, die der reiche Mann äußert, war, wenn ich keine Linderung in meiner Not bekomme, dann schick doch bitte den Lazarus zu meinen Brüdern, zu meinen 5 Brüdern, dass sie dort gewarnt werden, dass sie nicht auch hierher kommen müssen. Und auch diese Bitte ist, so hart es klingen mag, nicht stattgegeben worden. Hätte man vielleicht machen können, würden wir heute sagen. Abraham sagt, nein, das geht nicht. Lazarus kann das nicht tun. Die fünf Brüder haben die Propheten und die Schriften. Und das bedeutet, sie haben alles, was sie brauchen, um sich zu orientieren an Gott und bei Gott. Dann soll auch wenigstens Lazarus in Person, leibhaftig, hier aus diesem Ort, aus dem Jenseits, wieder zurück in diese Welt und die Brüder warnen. Leibhaftig würden sie ihm Glauben schenken. Und Abraham antwortet noch einmal, nein, sie werden ihm keinen Glauben schenken, auch wenn er käme. Wer nicht hört und wer sich nicht dem Wort Gottes öffnet und beugt, wird auch nicht hören, wenn einer von den Toten aufersteht. Diese Geschichte ist lebendig und zugleich verstörend. Man könnte meinen, es geht in dieser Geschichte um den Gegensatz von Arm und Reich. Aber in dieser Geschichte geht es um ein anderes Thema. Jesus erzählt diese Geschichte, als er in einem Streitgespräch steht mit den Pharisäern. Und er hat deutlich gemacht, dass Menschen, die dem Geld hinterherjagen, in der Jagd nach Geld, Status und Bedeutung oft die Regeln übertreten. Er hat es zugespitzt in dieser Formulierung, man kann nicht zwei Herren dienen, dem Geld und Gott. Und die Pharisäer fanden das unmöglich. Sie verhöhnten ihn. Und sie wollten deutlich machen, dass das doch bitteschön so nicht zu sehen sei. Und Jesus erzählt kurze Zeit später im Lukas-Evangelium diese Geschichte und macht deutlich, dass es um etwas geht, was wir vielleicht beschreiben könnten, wo ist dein Herz? In der Bibel findet sich diese Formulierung, wo dein Herz ist oder wo dein Schatz ist, wo deine Sehnsucht ist, da ist auch dein Herz. Wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Was sind die Werte, denen du nachjagst und die für dich große Bedeutung haben? In unserer Geschichte war der Reiche mit Freude, mit Friede, mit Gelagen, mit der besten Ausstattung an Kleidern in seinem Leben unterwegs. Ein Leben, das wir uns vielleicht heimlich ersehnen. Aber in seinem Leben und zu seinem Leben, zu seinem Gehöft, zu seiner Lage gehörte auch der Bettelplatz von Lazarus. Und in dieser Geschichte ist nichts berichtet von einer Warmherzigkeit des Reichen. Es wird nichts berichtet, dass er abends vor die Tür trat und Lazarus einen Beutel gab mit Essen. Es wird eher berichtet, dass Lazarus ungestillte Sehnsucht nach Essen hatte, das unter den Tisch weggeworfen worden war. Als beide sich im Jenseits finden, verändert sich die Situation. Es scheint, als wäre das Leben umgekehrt. Manchmal glauben wir das ja auch so, dass es eine ausgleichende Gerechtigkeit gäbe. Wer hier leidet, dem geht es dort gut und wem es hier gut geht, dem muss es dann dort schlecht gehen. Die Umkehrung des irdischen Geschicks, die Umkehrung des irdischen Lebens ist nicht das Thema, das Jesus hier anspricht. Vielmehr wird hier noch einmal viel schärfer die Kontur gezogen, was an dem Reichen eigentlich so verwerflich war. Jesus kritisiert nicht den Reichtum an sich, sondern er kritisiert, dass der Reiche Gelegenheit gehabt hätte, warmherzig und barmherzig, mildtätig tätig zu sein. Er hatte die Gelegenheit, er hätte Lazarus Gutes tun können. Er hätte anderen Menschen mit seinem Reichtum Gutes tun können, aber das alles ist nicht berichtet. Und es ist wahrscheinlich auch genau diese Gefährdung des Geldes, dass man versucht, sein Schärflein beisammen zu halten, sein Geld zusammenzuhalten und vielleicht auch mit Sätzen zu unterstreichen, ich bin doch nicht das Sozialamt oder ich bin doch nicht die Diakonie oder wie auch immer man das sagen würde. Der Reiche hatte es versäumt. Er hatte die Gelegenheit. Sie saß in Person des Lazarus vor seiner Tür. Aber er hatte diese Gelegenheit, ethisch, weichherzig zu agieren, nicht ergriffen. Das Bild, das Jesus von diesem Menschen zeichnet, und das Bild, das Jesus auch von den Brüdern zeichnet, ist ein Bild der Hartherzigkeit. Sie sind selbstbezogen, sie sind reich, sie sind hartherzig. Sie verschließen sich dem Wort Gottes. Sie wollen nichts wissen von einem Jenseits und von einem Leben im Jenseits. Sie glauben, es gibt keinen Gott, so wie viele Menschen auch heute in ähnlicher Weise unterwegs sind. Sie leugnen Gott. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Dann müsste ich mich ja darum kümmern, was mit mir wird. Man will sich da nicht hineinreden lassen. Man will sich nicht äußern. Man will nicht hören, was Gott in seinem Wort sagt. Durchs Hören, sagte einmal Albrecht Bengel, durchs Hören werden wir gerettet. Durch das Hören auf das Wort Gottes und das Hören im Sinne von Gehorchen, im Sinne von Hören und Tun, werden wir verändert. Wer Gott hört, wer sich interessiert für die Seite Gottes, für das, was er sich wünscht, was ihm wichtig ist, trifft seine Entscheidungen im Alltag, im Leben, im Umgang mit Besitz anders. Wer hört auf das, was Gott möchte, nimmt den Nächsten in den Blick. Wer hört, was Gott sagt, weiß, dass Liebe und Vergebung und menschliches Miteinander Gott auf dem Herzen liegt. Wer auf Gottes Wort hört, weiß und spürt, dass Gott uns das Leben und unsere materiellen Reichtümer geschenkt und anvertraut hat, nicht damit wir damit zerstören und andere klein machen, sondern damit unsere Ressourcen wir dafür einsetzen, Mitmenschen zu berühren, Leben und Erleben und gesellschaftliches Gestalten menschlich zu formen. Lazarus wird von dem Reichen angefordert, er möge doch zu den Brüdern gehen. Und Abraham macht deutlich, das hat keinen Sinn. Abraham, so könnten wir sagen, in dieser Geschichte formuliert die Position, die Jesus den Hörern mitteilen will. Die Geschichte wird erzählt noch vor der Auferstehung Jesu Christi. Sie ist somit vorösterlich, wie die Theologen sagen. Er selber wird am dritten Tage auferstehen. Er selber wird derjenige sein, der aus dem Jenseits zurückkommt, der die Auferstehung seinen Jüngern verkündet. Und die Frage löst sich ein, die am Anfang so gestellt wurde in dieser Geschichte. Wenn jemand aus dem Jenseits zurückkommt, wenn jemand aufersteht, wenn das größte Wunder aller Wunder geschieht, werden dann die Leute überzeugt sein? Werden dann die Leute ihre Meinung ändern? Werden die Menschen sich öffnen für das Wort Gottes? Und wenn wir hineinschauen in die Geschichte, müssen wir sagen, nein. Es bleibt ein Geheimnis und ein Wunder, wenn Menschen sich öffnen für diese Botschaft. Sie ist, nur weil sie erzählt wird, noch lange nicht kein überzeugendes Argument für die Menschen. Das sagt man so. Ich war nicht dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich so zugetragen hat. Man weiß nicht. Jesus macht in dieser Geschichte deutlich, es liegt an dem Herzen und der inneren Einstellung, ob ich mir etwas sagen lasse von Gott und seinem Wort. Wer hört, wer hinhört, wer mit seinem Herzen hinhört, was Gott sagt und meint, öffnet sich, hat sich schon geöffnet für die Liebe und die Berührung durch Gottes Geist. Wer so hinhört, kann auch das Wunder der Auferstehung als ein befreiendes, neues Erleben erfassen. Er weiß, es gibt für mich ein Leben im Schoß Abrahams, als Urbild und Sinnbild himmlischer Zustände in Frieden und Geborgenheit. Rock my soul in the bosom of Abraham, so haben es die Sklaven gesungen. Und sie waren durchdrängt von der Sehnsucht nach diesem Ort des Friedens, der Geborgenheit, der Annahme, des Geliebtseins, des Getröstetwerdens. Dort werden alle Tränen des Leides abgewischt. Rock my soul in the bosom of Abraham ist vielleicht auch unser Wunsch. Einmal in der Ewigkeit bei Gott sein, einem Ort voller Frieden, ohne Druck. Ein Ort, wo ich nicht verwundet werde. Ein Ort, wo mir keiner übel mitspielt. Einem Ort, wo ich angenommen bin, um meiner selbst willen. Ein Ort, wo mich jemand in den Arm nimmt und mich tröstet über all dem Schweren. Wo jemand den Mangel ausfüllt und wegwischt, an dem ich so gelitten habe. Ein Ort, an dem es keine Rolle spielt, welche Sprache ich spreche und welche Hautfarbe ich habe. Ein Ort, an dem Gemeinschaft und Liebe und Versöhntsein und Geborgenheit und Geborgensein das Entscheidende ist, in der Nähe Gottes. Jesus erzählt diese Geschichte den Pharisäern und den anderen Menschen in ihrer Umgebung, dass es eine Entscheidung braucht, dass es dringlich, unaufschiebbar notwendig ist, sich zu positionieren. Bin ich willig und bereit zu hören? Lass ich mich ein darauf, dass das Wort Gottes mir etwas erzählt vom Leben und der Zukunft, was Bedeutung hat für mich schon heute? Jesus Christus spricht im Johannesevangelium dieses bekannte Wort: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Lassen wir uns ein auf diesen Weg? Akzeptieren wir den Anspruch Jesu, er selbst in Person ist die Wahrheit? Lassen wir dieses Wort an unser Herz heran, das Jesus einlädt, ihm zu folgen, weil er den Weg kennt, ja, er selbst der Weg ist? Hören wir? Hören wir so, dass daraus eine Umkehr, eine andere, neue Ausrichtung in meinem Leben erfolgt? Jesus sagt im Matthäus-Evangelium dieses Wort: Wer meine Rede, meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Felsen baut. Jesus lädt uns ein, an diesem Sonntag darüber einmal neu nachzudenken. Was ist der Meilenstein in meinem Leben, an dem ich mich orientiere und meinen Weg wähle? Was ist das Entscheidende in meinem Leben, der Ratgeber für meine Entscheidungen? Was sind die Werte, die mich bestimmen? Jesus lädt ein, seine Worte zu hören, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen. Und er verspricht uns, dass wir beim Vater sein werden oder in der Sprache des Spirituals, dass wir im Schoße Abrahams sein werden, an diesem unsäglichen Ort der Freude, des Friedens und des Geborgenseins. Lassen Sie sich heute herausfordern, neu darüber nachzudenken, ob das Wort Gottes nicht für sie ein Ratgeber wird, ein Wegweiser wird in so unterschiedlichen Situationen des ganz normalen menschlichen Lebens. Und erfahren sie, dass Gott sie berührt mit seinem Geist, mit seinem Trost schon jetzt. Und dass aus diesem Singen des Spirituals, aus dieser Sehnsucht nach dem Ort im Himmel Friede, Freude und Kraft wird für sie in ihrem Alltag. Gott segne sie.